Liebe Gemeinde,
es ist immer wieder interessant, was die Leute von Jesus denken. Damals war das genauso interessant und Jesus selber hat sich interessiert dafür, was die Leute über ihn denken. Er hat mal die Jünger gefragt: Erzählt mir doch mal, wenn ihr so mit den anderen sprecht, was sagen die über mich, wer ich bin? Und dann kamen auch verschiedene Vorstellungen. Und dann hat er die Jünger auch immer wieder gefragt: Was glaubt denn ihr, wer ich bin? Es gibt immer wieder zwei Versuche zu überlegen für einen Prediger, was die Leute erwarten. Die einen kommen in die Kirche und sagen: Hier will ich keine Gitarre finden, kein Keyboard, kein Schlagzeug, weil sie das nicht als das Sakrale empfinden. Das ist aber nur Gewohnheit, das ist nur Kultur, das hat nichts mit geistlichen Normen zu tun. Und dann richten sich solche Leute darauf ein und versuchen den Menschen eine Begegnung mit dem Heiligen zu ermöglichen. Ein anderer Raum, als in dem wir sonst leben. In unserer Küche, in unserem Wohnzimmer, auf unserem Arbeitsplatz, im Bus, auf dem Bürgersteig. Die Kirche soll eben ein anderer Raum sein, in dem man dem Sakralen, dem Heiligen, dem Göttlichen begegnet. Und da muss alles anders sein als sonst. Dann gibt es wieder andere, auch unter uns wird mit dieser Frage gerungen, die sagen: Okay, das ist alles gut und schön, aber was erreichen wir damit, wenn das der heutigen Generation nichts mehr sagt? Die alten Symbole, die alten Formen, die Liturgie. Also, wir müssen den Menschen abholen, da wo er heute steht. Und dann versuchen sie, Gottesdienste zu machen. Das gibt es auch schon ganz in unserer Nähe, in Frankfurt. Ohne Talar, ohne Orgel, ohne Kreuz. Nicht, weil ihnen das nicht wichtig wäre, sondern einfach erstmal, um den Menschen die Schwelle zu erleichtern, in die Kirche zu kommen. Heute Abend versuchen wir das auch wieder, obwohl wir inhaltlich sehr zentral auf Christus hin gerichtet sind in diesen Gottesdiensten Sing and Pray, versuchen wir äußerlich zumindest die Schwelle so runterzusetzen, dass es ganz leicht ist, sich erstmal wohlzufühlen. Auch junge Leute, die das Steife in der Kirche nicht ertragen können mehr, weil sie da ja sonst auch nicht so steif sich bewegen müssen im heutigen Leben, die dürfen hier auf und ab gehen, die dürfen hinten mit kleinen Kindern spielen, während vorne die Band uns mit in Loblieder mit hineinnimmt. Man darf sich einfach ganz locker bewegen. Wenn ein Kind unruhig wird, dann muss man nicht sagen: Psst, mal still. Oder Konfirmanden müssen nicht ermahnt werden, sondern sie dürfen einfach ein bisschen brabbeln mal und so, und dann werden sie wieder still. Also einfach so sich mal wohlfühlen. Aber all das hätte keinen Sinn, wenn es nicht ein Zentrum gäbe, einen Mittelpunkt, um den herum das alles geschieht. Letztlich ist das alles gar nicht so wichtig. Ob es nun so oder so ist, sakral oder profan, was ist der Mittelpunkt? Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und die Stimme vom Himmel sagt: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Die Verklärung Jesu, wie dieser Abschnitt genannt wird auf dem Berg, enthält zahlreiche Wunder und sie können uns helfen zu erkennen die Bedeutung Jesu. Und auf dieses Zentrum hin möchte ich uns heute Morgen ausrichten. Sind wir bereit? Das erste dieser Wunder, besonders in unserem Jahrhundert, das von Bedeutung ist, in dieser Verklärung besteht in der Tatsache, dass sie sich in der Wirklichkeit abgespielt hat. Menschen heute wenden sich von der Kirche ab, weil die Kirche profanisiert ist. Weil sie manchmal in der Kirche halbgebildete Politiker, halbgebildete Wirtschaftsleute, halbgebildete Psychologen finden und nicht mehr Geistliches. Also besonders im 20. Jahrhundert ist von Bedeutung, dass wir hier erkennen, was sich hier in der Verklärung Jesu abgespielt hat. Als das Gesicht von Jesus anfing zu leuchten, als die Kleider weiß wurden, das hat sich in Raum und Zeit abgespielt. Das Übernatürliche brach in das Natürliche ein, und zwar auf ganz schlichte Weise. Die Kluft war überbrückt zwischen profan und sakral. Jesus, der sonst ganz profan geschwitzt hat, gehungert hat, müde wurde, durstig wurde, der erscheint hier plötzlich doch als der, der er im Wesen ist, Gott. Am Fuß des Berges ging das Leben weiter, wie in einem Schweizer Tal, während wie in Wirklichkeit Männer, wie wir es kennen aus dem Urlaub, auf den Berg steigen, dort plötzlich eine Begegnung mit dem Göttlichen stattfand. Und das ist sehr wichtig, weil es gibt Strömungen in der modernen Theologie um uns herum, in unserer Landeskirche, in unserer EKHN, denen wir zu Recht in unserer Kirchengemeinde hier in Obertshausen kritisch gegenüberstehen, weil sie sagen würden, naja, das war ein Erlebnis, das hatten die Jünger, wissen Sie, so innerlich mit Jesus, seelisch, geistig, ideell. Das waren Gedanken, existenzielle Erlebnisse. Aber das ist hier nicht wirklich passiert. Während die Verklärung passiert ist, sind die Uhren nicht gelaufen. Und wir müssen sagen, das ist falsch. Das alles spielte sich nicht in der Fantasie der Jünger ab. Es war kein Erlebnis in irgendeinem oberen Bereich. Wissen Sie, dieses religiöse Oberstübchen, das man dann so mit Recht verlacht bei den frommen, abgehobenen Menschen. Nein, das Wunder der Verklärung besteht in dem Zusammenkommen zwischen Natürlichem und Übernatürlichem. Und dahinter steht die ganze Weltanschauung der Bibel. Die ganze Weltanschauung der Bibel ist, dass die Wirklichkeit nicht gesehen wird als die sichtbare. Und ganz weit weg gibt es vielleicht auch irgendwas Unsichtbares, aber keiner kann wissen, was das genau ist. Sondern im Zusammenspiel von sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit. Dann erst haben wir das Universum, so wie Gott es auch versteht, wie es auch in Wirklichkeit ist. Materialisten sind Träumer, naiv. Also, das erste Wunder besteht darin, dass das hier ein wirkliches Erlebnis war. Und genauso wirklich kann man heute Geistliches erleben, real. Das zweite Wunder besteht in der Anwesenheit von Mose und Elia. Es erscheinen Mose und Elia. Seltsam. Mose war doch 1500 Jahre vor Christus gestorben. Und Elia etwa 900 Jahre vor Christi Geburt. Ja, jetzt kommt's, nicht gestorben, sondern ganz seltsam entrückt worden. Und dennoch waren diese beiden Männer da, sie erschienen ihnen, heißt es, und sie hörten, die Jünger hörten sie mit Jesus reden. Also ganz real. In Mose können wir erkennen, was wir zwischen unserem Tod und der Auferstehung unserer Körper sein werden. Heute Morgen sind Gemeindeglieder unter uns, die trauern um Verstorbene in der letzten Woche. Wo sind wir zwischen Tod und Auferstehung? wenn Jesus nicht wiederkommt, bevor wir sterben? Auf Bildern, auf alten Bildern sieht man dann manchmal die Seele so etwas nebulös sich dem Körper entweichen. Also stellen wir uns mal vor, zwischen Mose, der gestorben war, und Jesus fand eine Unterhaltung statt. Zwischen Mose, der gestorben war, und Jesus, der noch lebte. Und zwischen Elia, der entrückt worden war, der also nicht richtig gestorben war, sondern vor seinem Tod zu Gott aufgenommen wurde, fand eine ganz natürliche Unterhaltung statt zwischen Jesus und ihm. Und die konnte sogar von den Jüngern verstanden werden. Das dritte Wunder der Verklärung besteht darin, dass wir einen Vorausblick bekommen auf die Auferstehung, die die verstorbenen Gläubigen auch einmal erleben werden, wenn Jesus wiederkehrt. Genauso wie diese Verklärung Jesu, wie sie genannt wird, ein wirkliches Ereignis war in Raum und Zeit. Genauso wie unser christlicher Glaube ein wirkliches sein soll, so wird auch die Auferstehung der Christen in der Geschichte stattfinden. Sie wird ein historisches Ereignis sein, nicht Vergangenheit, Zukunft. Das heißt, an einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte wird es sein, was die Bibel sagt, die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Warum nun erscheinen Mose und Elia? Man könnte sagen vielleicht, dass Mose die Verstorbenen des Alten Testamentes repräsentiert. Also alle diejenigen, die Jahrtausende lang auf die Erfüllung der Verheißung Gottes bezüglich des Kommens des Messias gewartet haben. Vor einer Woche erst hatten wir einen hochinteressanten Vortrag im Männerfrühstück. Ich werde dann immer ganz kribbelig, wenn nicht der ganze Ort Obertshausen kommt. Aber damit muss man ja eben leben. Was verpassen die Menschen alle, die nicht in unsere Gemeinde kommen? Es ist wirklich traurig. Aber die, die da waren, haben es gehört. Es gibt jetzt messianische Juden. Also Juden, die nennen sich Juden. Aber sie nennen sich messianische Juden und nicht Juden-Christen, weil die Christen haben Juden verfolgt. Sie sind aber messianische Juden, das heißt, sie sind Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben. Und sie erstreben sogar das Wahlrecht in der Knesset in Israel als Juden, messianische Juden. Interessant, was Gott da tut. Da wurden uns von einem Pfarrer, der hier lange Jahre war, die Augen geöffnet. Mose repräsentiert also hier auf dem Berg der Verklärung die es nicht mehr erleben durften, das Kommen des Messias. Unzählige haben in die Zukunft geblickt und haben auf verschiedene Weise das Kommen des Messias erhofft. Die Jünger, die zu dieser Zeit noch lebten, aber auch bald sterben würden, repräsentierten, so könnte man sich vielleicht vorstellen, die Verstorbenen des Neuen Testaments. Wir sehen also, wie die Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments in dieser Vorschau auf die Auferstehung vertreten sind. Denn was hier an Jesus gesehen wird, das Erleuchtete, weiß wie Schnee, dass er glänzte, das war doch eine Vorwegnahme seiner Herrlichkeit durch die Auferstehung. Eine Vorwegnahme, was nach der Passionszeit kommt. Und wir befinden uns jetzt ja wieder kurz vor der Passion im Kirchenjahr. Für wen steht denn der Prophet Elia? Wir erfahren in 2. Buch Könige, dass er gen Himmel fuhr, ohne gestorben zu sein. Seine Gegenwart erinnert uns vielleicht daran, dass es auch im Neuen Testament, also in der heutigen Zeit, eine Generation von Christen geben wird, die zu der Zeit der Auferstehung nicht tot sein werden. Paulus, der Apostel Paulus, den muss ich Ihnen dazu vorlesen. Und das ist was Besonderes, was ich jetzt vorlese. Ich verrate nämlich ein Geheimnis. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wollt ihr mal ein Geheimnis hören? Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wir, die Christen, die noch leben. Denn dies Verwesliche an uns, das Verwesliche, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche an uns, was man von uns sehen kann heute Morgen. Das muss anziehen das Unsterbliche, damit das Wort erfüllt wird, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Also nicht nur die Toten, die schon tot sind, sondern auch die Christen, die noch nicht gestorben sind, werden die Auferstehung erleben. Am Tage der Auferstehung werden auch sie, und wie es hier heißt, in einem Augenblick, historisch, nicht in der Idee hier oben, von Christus verwandelt werden. Ein Geheimnis. Wollt ihr noch eine Einzelheit mehr über dieses Geheimnis? Im Thessalonicher Brief gibt Paulus noch eine Einzelheit. Wir wollen euch aber, liebe Geschwister, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind, das heißt gestorben sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Sind wir schon so profanisiert, dass wir mit so etwas nichts mehr anfangen können? Das ist doch eine großartige Hoffnung. Wir trauen uns so wenig, darüber zu sprechen, oder? Anscheinend waren sich die Christen nicht ganz darüber klar, was einmal mit den bereits Verstorbenen geschehen würde. Und deswegen erklärt Paulus ihnen das hier. Beruhigt, er sagt, macht euch keine Sorgen. Die Christen, die bereits gestorben sind, werden als Erste auferstehen. Einige Christen werden leben, wenn Jesus wiederkehrt. Wieder haben moderne Theologen, nicht alle moderne Theologen sind gefährlich, aber einige schon. Wieder haben einige gesagt an der Stelle, Paulus hat sich hier geirrt. Denn sie meinen, er hat damit gerechnet, bei der Wiederkunft Jesu selber noch zu leben. Weil er sagt, wir, die wir leben, wir. Und er hat natürlich nicht mehr gelebt. Denn Jesus ist noch nicht gekommen und Paulus ist tot. Ich bin jedoch der Meinung, dass diese Theologen sich irren. Paulus wollte eigentlich nur ausdrücken, das glaube ich, dass einige Christen bei der Wiederkunft Jesu noch mitten im Leben stehen würden. Und er gebraucht das Wort wir nur zur Identifikation mit diesen Christen. Wir, die Christen, es werden noch Christen leben. Aber egal, jeder Christ sollte sowieso so leben, als ob Christus bereits zur Zeit seiner eigenen Generation wiederkommen könnte. Oder dass er vielleicht zu denjenigen gehört, die einmal diese geheimnisvolle Verwandlung erleben werden. Wenn ihr jetzt alle denkt, wir sind doch ganz schön auf die sichtbare Welt allein konzentriert und fixiert, dann habt ihr recht. Wenn ihr aber denkt, naja, das ist ja sowieso so ein abgehobener Theologe da vorne. Wir wissen ja, die Theologen, die können keine Waschmaschine reparieren. Die haben immer nur das, oh, da oben im Kopf. Aber es soll zusammenkommen. Das Geistliche soll natürlich werden, aber das Natürliche auch geistlich. Diese furchtbare Kluft, die so unser Leiden auch ist in der modernen Welt, zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, die soll aufgehoben werden. Wir haben also darüber gehört, dass sich die Verklärung in Raum und Zeit ereignet hat und dass die Gegenwart von Mose und Elia uns eine Vorschau auf unsere künftige Auferstehung gibt und dass Jesus Christus vom Vater verherrlicht wurde. Aber der Brennpunkt dieses ganzen Berichts ist eben doch, als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Deswegen da vorne. Niemand als Jesus allein. Ein Seelsorger, der keine Seelsorge an sich selber üben lässt, kann natürlich kein guter Seelsorger sein. Eine der letzten Seelsorgen, wo ich Seelsorge an mir habe üben lassen, die sitzt mir heute noch in Mark und Bein. Ich interessiere mich nämlich für so vieles, wissen Sie? Und dann sagte mir dieser Seelsorger, Sie müssen der Mensch eines Gedankens werden. Sie müssen ein Mensch eines Gedankens werden. Was ist unser Mittelpunkt? Was ist unser Zentrum? Auf was konzentriert sich wirklich alles? Als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie nur Jesus allein. Dies ist mein lieber Sohn, sagt Gott, an welchem ich Wohlgefallen habe. Sollten wir nicht auch Wohlgefallen haben an dem Gott selber Wohlgefallen hat, an Jesus? Dann müssen wir uns mehr mit ihm befassen. Dann werden wir diese Herrlichkeiten entdecken. Der Grund, warum wir Jesus hören sollen, liegt in der Tatsache, dass Jesus eben Gott ist, die zweite Person der Dreieinigkeit. Und deswegen stand neben all den interessanten Themen, die es hier gibt, in dieser Geschichte eben doch nicht Mose und Elia und die Jünger im Mittelpunkt, sondern Jesus allein. Übrigens nur noch eine Sache, bevor ich schließe. Es gibt Spekulationen darüber, über was die sich unterhalten haben. Über was haben die sich unterhalten? Weil in Matthäus, im Evangelisten Matthäus, steht nichts darüber. Es steht nur, sie unterhielten sich. Aber die Jünger haben also wahrgenommen, sie unterhielten sich. Aber Lukas, der Evangelist Lukas, wir haben ja 4 Evangelisten, und die ergänzen sich gegenseitig wunderbar. Lukas schreibt uns, worüber sie sich unterhalten haben. Und in Lukas 9 steht's: Sie redeten von dem Ausgang, den er nehmen sollte in Jerusalem. Also stellt euch vor, Jesus wusste, er ist auf der Erde. Nicht nur, um sich zu freuen. Er hat sich viel gefreut an Blumen, an allen Dingen, die auch uns erfreuen, an schönen Dingen der Schöpfung. Jesus war ein Mensch mit großer Freude an der Schöpfung seines Vaters. Aber er wusste es auch auf der Erde, um zu leiden. Und es ist immer wieder schrecklich für mich, wenn ich mich darauf besinne, dass das einzigste Wort im ganzen Glaubensbekenntnis über das Leben Jesu, mal abgesehen von Zeugung und Geburt und Sterben, ist das einzige Wort über das ganze Leben Jesu, heißt tatsächlich gelitten. Ist das nicht erstaunlich? Gelitten. Das war sein Leben. Er hat natürlich auch an uns gelitten und für uns gelitten. Das einzig wichtige Thema war also in dem Moment zwischen Mose, Elia und Jesus der bevorstehende Tod von Jesus. Und der Grund dafür liegt wohl in der einzigartigen Bedeutung, die sein Tod für Mose, Elia, die Jünger, alle Heiligen des Alten und Neuen Testaments und für uns heute auch hat. Denn die Erlösung hängt nun einmal vom stellvertretenden Tod Jesu ab. Nicht an meinem Glauben. Der Glaube an Jesus bringt mich aber mit diesem Tod Jesu für mich in Verbindung. Der Glaube ist das Instrument, mit dem ich die Bedeutung dieses Todes für mein Leben ergreife, und deswegen rettet er mich. Aber nicht mein Glaube rettet mich, sondern der Tod Jesu rettet mich. Als Jesus sprach, es ist vollbracht. Wenn er nicht gestorben wäre, wenn er vor dem Kreuzestod eben doch noch zurückgeschreckt wäre oder den Versuchungen des Satans nicht widerstanden hätte, die letzte Versuchung Jesu Christi nicht zu leiden für uns, dann wäre das für alle Menschen, nicht nur für uns heute, sondern auch für Mose, Elia, für die Jünger damals, für uns aber auch das Ende gewesen. Dann können wir alle heimgehen, unserem täglichen Leben nachgehen, essen und trinken und morgen sind wir tot. Aber Johannes, der allerletzte Prophet, ja, der Prophet, der Jesus noch kurz vorher angekündigt hat und ihn sogar noch kommen sehen durfte, der hat gesagt, als er Jesus an Jordan kommen sieht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Deswegen steht hier vorne ein Altar. Auf dem Altar wurden Lämmer geopfert. Und deswegen liegt auf dem Altar die Bibel, ein Symbol für das Wort Gottes in Person, Jesus Christus. Und deswegen hängt hinter dem Altar das Kreuz. Sehen wir genau hin und erkennen wir die Bedeutung, dass auch wir einmal in unserem Leben nicht nur einen Moment haben, sondern, wenn es schön wäre, auch Zeiten kennen, von denen wir sagen können: Wir hoben unsere Augen auf und sahen nur Jesus allein. Dass mal alles andere verschwindet, damit Platz wird für diesen Blick. Deswegen gibt es jetzt eine Fastenzeit, dass wir uns vornehmen, Zeit und Kraft haben mir gefehlt, irgendwie sowas hier jetzt zu initiieren für die kommenden Wochen, aber deswegen gibt es eine Fastenzeit, dass Sie heute hier rausgehen und zu Hause sagen: Okay, was lasse ich weg in der kommenden Zeit, um mich besser konzentrieren zu können, nicht um das wegzulassen, nicht negativ, sondern um positiv zu fasten, um mehr Konzentration frei zu haben, mehr Kraft, geistige und körperliche, um mich mit dieser Bedeutung Jesu Christi für mein Leben zu befassen. Nicht negativ, ja? Mal wieder ein paar Pfunde zu verlieren. Oder positiv, aber negativ, also auf was zu verzichten. Sondern richtiges Fasten ist ja zu verzichten um eines Zieles willen. Um besser konzentriert sein zu können auf das, was noch wichtiger ist. Dass man sich Zeit dafür nimmt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.